Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, ich habe mir relativ schwer getan mit dem Evangelium. Ich bin da erst, glaube ich, in die exegetische Falle getreten. Exegetisch betrachtet ist das eine Zusammenfügung von allen möglichen Schemata. Da ist also das Schema der Geburtsankündigung, das es im Alten Testament mehrfach gibt. Ein Engel tritt auf mit einer Botschaft, dass ein Kind geboren wird. Manchmal wird noch was über dieses Kind gesagt und eben wie das Kind heißen soll. Das ist ein Schema, das da vorkommt. Haben wir ja auch eine Geburtsankündigung in dem Fall an Josef. Ein zweites Schema, das vorkommt, das vor allem im Hellenismus und auch in Ägypten verbreitet war, ist die jungfräuliche Geburt eines Heroen oder eines Königs oder so, womit man irgendwie darstellen wollte, dass was da geboren wird, dieses Kind irgendwie eine besondere Nähe zu Gott hat oder auf jeden Fall irgendwie was ganz Besonderes ist. Wie weit diese Idee im Judentum verbreitet war, das weiß man nicht wirklich. Aber hier wird auch dieses Schema verwendet. Und dann noch einen christlichen Zusammenhang, der vertraut ist, nämlich, dass dieses Kind, dass der Christus etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Matthäus hat diese drei Motive zusammengefügt, wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt verschriftlicht. Das bedeutet, dass die Historie dieses ganzen Berichtes höchst unsicher ist. Wahrscheinlich stammt der Text aus einer judenchristlichen Gemeinde, die in ihrem hellenistischen Umfeld die Geburt Jesu oder die ihren Glauben an den Christus so bezeugen wollte, wie das in der Antike in ihrer Umwelt eben üblich war, über so eine Kindheitsgeschichte mit einer wunderbaren Geburt dieses Kindes. Aber das alles berührt ja jetzt mein Herz nicht besonders. Wärmer wird es mir, wenn ich auf dieses Drama der Verlobten schaue Und damit dieses Drama überhaupt stattfinden kann, ist die Empfängnis, ist es unabdingbar, dass Maria schwanger wird, und zwar nicht von Josef. Das macht dem Josef ein Problem. Das würde jedem Paar ein Problem machen. Die haben noch nicht, also die Verlobten, das war damals so, die waren einander zugesprochen, haben aber noch bis zur Hochzeit zu Hause gewohnt. Die waren also noch nicht unter einem Dach gewohnt. Und jetzt wird Maria schwanger. Josef kann ja nichts anderes tun, als annehmen, dass da ein anderer Mann im Spiel gewesen ist, wie auch immer. Obwohl er vermutlich Maria ja nicht gekannt hat als ein Mädchen, das jedem Mann hinterherläuft. Aber was soll er denn sonst annehmen? Und da war die Vorschrift, entweder einen Ehebruchsprozess anzustrengen, also das hat eine große Öffentlichkeit gehabt, eine weniger große Öffentlichkeit, und das war wohl das, wo er hingeneigt hat, war, einen Scheidebrief auszustellen. Das hat eine kleinere Öffentlichkeit gehabt. Wobei ja letztlich, wenn das Kind geboren wird, Maria doch bloßgestellt ist. Also er neigt ganz schnell zu irgendeiner Lösung. Wie es im Text heißt, er beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Ja, das ist etwas, was wir sehr gut kennen. Die Situation, das Problem, das macht Druck, das bringt in Spannung. Josef wird gekränkt sein, und was machen wir? Wir wollen das möglichst schnell irgendwie wegkriegen. Also beschließt er, sich von ihr zu trennen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber so ganz kommt er eben doch darüber nicht zur Ruhe. Während er noch darüber nachdachte, also er denkt, er beschließt, aber er denkt noch weiter darüber nach. Er ist nicht wirklich im Reinen mit sich. Also sein Beschluss löst nicht wirklich etwas. Das heißt, er lebt irgendwie noch weiter mit der Spannung, die in der Kränkung und alles, was diese ungeklärte Situation zwischen den Verlobten, was die eben mit ihm macht, was die bewirkt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass etwas geschehen kann. Etwas Göttliches. Das wird hier dargestellt mit dem im Traum auftretenden Engel. Und dieser Auftritt oder dieser Einbruch des Göttlichen in das Leben des Josef, das ist so ungefähr, als würde dem Josef, der gefangen war in der Vorstellung, also was die Maria ist fremdgegangen und es kränkt mich und wir können nicht zusammenbleiben. Das erlaubt ja schon das Gesetz nicht. Ich muss mich trennen und auch noch in aller Stille. Also der in diesem ganzen Problem Dings gefangen war, dem wird plötzlich der Vorhang vor der Wirklichkeit wie weggezogen. Und er sieht, das Kind, das Maria erwartet, kommt zustande durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ihr dürft euch das nicht als irgendeine krude Theorie vorstellen, ja, dass dem Josef da irgend so was Krudes einfällt, sondern was ihm da einfällt, was der Text uns so sagt, der Engel sagt es ihm, das hat ja eine kolossale Wirkung. Nämlich die Wirkung ist, dass er Maria am Ende als seine Frau zu sich nimmt. Er heiratet sie. die ganze Idee mit der Scheidung und nicht bloßstellen und wie mache ich das, es ist wie weggefegt. Also was der Josef da in diesem Einbruch des Göttlichen erlebt, das stellt ihn komplett auf ein anderes Gleis. Wo vorher Kränkung war, ist jetzt Versöhntheit, aber vielleicht noch viel mehr. Von Maria, der Jungfrau, also Matthäus wird ja nicht in erster Linie an der Biologie interessiert gewesen sein. Also dass Gott allmächtig ist und im Zweifelsfall auch was tun kann, was wir Menschen nicht können, auch wenn das logisch problematisch ist, daran wird er nicht wirklich gezweifelt haben. Die Jungfräulichkeit Mariens steht für ihre Offenheit und für ihre Empfänglichkeit. In der Verkündigungsszene bei Lukas kommt es direkt zum Ausdruck. Da sagt Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach seinem Wort. Also völlige Offenheit, völlige Hingegebenheit. Deswegen grüßt sie der Engel auch als Gott ist mit dir. Immanuel, Gott ist mit dir. Und dasselbe erlebt jetzt der Josef auf einem ganz anderen Weg. Der Engel, der Bote Gottes, der Gott vertritt, in dem Engel ist Gott mit Josef. An den beiden, Maria und Josef, ereignet sich schon, was Jesus verkünden wird, in dem und durch den Gott mit uns ist. Gott ist mit uns. Also man sieht ja schon gleich, dass das dem Josef und der Maria die Probleme des Lebens nicht erspart. Und so wird es ja auch weitergehen. Also für eine Mutter ist es nicht vergnüglich, wenn sie ihren Sohn am Kreuz, unterm Kreuz ihres Sohnes steht. Das Gott ist mit uns, verschont uns nicht vor den Problemen und Krisen und Schwierigkeiten und oft auch Leiden des Lebens. Also wer Gott mit uns versteht als Fahrkarte für ein irdisch schönes Leben, der hat was missverstanden. Das wird uns Jesus ja auch so verkündigen. Was Josef hier macht, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, das wird Jesus Kreuzesnachfolge nennen. Er nimmt die Schwierigkeiten, das, was seine Vorstellung, seine Wünsche durchkreuzt, mit dem lebt er. Das fegt er nicht weg vom Tisch mit einer schnellen Lösung, um den Problemdruck wegzukriegen. Und genau dies ist die Voraussetzung dafür, dass wir eine Erfahrung machen können, dass er diese Erfahrung macht, dass Gott mit ihm ist in Gestalt dieses Engels. Unser Leben muss sich nicht innerweltlich runden. Es ist uns, wir haben nicht das Recht auf ein glückliches Leben und ein glückliches Ende. Unser Leben, da geht's um mehr. Das ist sozusagen die Zeit, die uns geschenkt ist, um darin den Gott mit uns zu entdecken und ihn bejahen und in Freiheit leben zu können. Und der Weg dazu ist der Weg, den Jesus verkündet und den Josef uns hier vormacht. Das Annehmen im Gebet, in der Stille, im Bewusstsein dessen, was auch schwierig ist, des Guten und des Bösen, das das Leben bringt. Das ist eine Botschaft, die für uns in diesen Zeiten, in denen wir leben, in denen sich so vieles verändert, in denen so unsere Sicherheit, unsere vermeintliche Sicherheit, die sich über viele Jahre eingestellt hat, in denen es immer besser wurde in Deutschland, das Geld immer mehr wurde, die Möglichkeiten immer mehr wurden. Wir haben da in einem Wolkenkuckucksheim auch gelebt. Und jetzt wachen wir auf, erst durch Corona und den Klimawandel und das Artensterben und die Teuerung, den Krieg in der Ukraine, überhaupt die ganzen Unsicherheiten auf der Welt, China und Taiwan und der Nahe Osten und, ganz abgesehen von den persönlichen Schicksalen, von denen wir alle betroffen sind. Ja, so ist es. Und ob die Rettung des Klimas gelingt, das wissen wir nicht. Oder der Arten oder des Planeten. Und ob das nächstes Jahr ein glückliches und erfolgreiches wird, das wissen wir auch nicht. Aber Gott ist mit uns. Wenn wir das, was uns das Leben bringt, im Gebet, im Bewusstsein da sein lassen und es durchleben. Dann ist Gott mit uns. Das allein ist unsere Hoffnung. Die kann uns diese Welt nicht geben. Delp im Gefängnis hat es deutlich gespürt. Ihr kennt ja dieses Kassiba, das hier für uns im Ashram eine große Rolle spielt. Dieses Wort von ihm im Gefängnis aufgeschrieben, rausgeschmuggelt, wo er sagt, eins im Gefängnis, ja, verurteilt zum Tod, geprügelt, muss Angst haben, wenn er Schritte auf dem Gang hört, dass einer kommt, der ihn haut, der schreibt, eins ist mir so klar wie nie zuvor. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren quillt uns das entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den guten und schlechten Stunden hängen. Wir erleben sie nicht durch, bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen. Das gilt für das Gute und für das Böse. In allem will Gott mit uns Begegnung feiern und erwartet die liebende Antwort. Dann leben wir in der Freiheit, die wir immer gesucht haben. Das ist es, worum es geht. Das Durchleben der Stunden, so gut wie wir es halt können, auch der Bösen. Damit Gott mit uns ist, auch in diesen bösen Stunden. Und wir zu der liebenden Antwort in Freiheit befähigt werden. zu der wir geschaffen sind.